Detektor FM. Zurück zum Thema.
Der geplante Abwicklungsfonds der europäischen Banken sorgt erneut für Streit. Denn noch immer ist nicht klar, welche Banken wie viel Geld in den gemeinsamen Topf einzahlen müssen. Erst sollten vor allem die großen Banken zur Kasse gebeten werden. Ein neuer Vorschlag der EU-Finanzminister, der könnte aber verstärkt die kleinen Bankeninstitute belasten. Bevor wir darüber genauer sprechen, erklärt Julia Wick noch einmal den Abwicklungsmechanismus.
5 Jahre ist es her, dass die US-Investmentbank Lehman Brothers pleite gegangen ist und damit eine weltweite Finanzkrise ausgelöst hat. Alle damals zahlungsunfähigen Banken mussten auf staatliche Unterstützungen, die größtenteils aus Steuergeldern bestand, zurückgreifen. Genau das soll in Zukunft verhindert werden. Im Falle einer erneuten Finanzkrise sollen sich die europäischen Banken selber tragen. Der Abwicklungsfonds ist also ein Vorsorgeprojekt. 2013 haben sich die Finanzminister der 28 EU-Staaten auf einen gemeinsamen Geldpott geeinigt, aus dem Banken in der Not schöpfen können. Innerhalb der kommenden 10 Jahre sollen sich darin insgesamt 55 Milliarden Euro sammeln. Das Geld kommt von den Bankinstituten selbst. Nur die Frage, welche Banken wie viel abgeben müssen, ist bisher noch ungeklärt und sorgt für Zündstoff.
Und was hinter dem neuen Vorschlag steckt und womit die deutschen Banken jetzt rechnen müssen, darüber spreche ich mit Hans-Peter Burkhof. Er ist Professor für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistung an der Universität Hohenheim. Schönen guten Tag, Herr Burkhof.
Hallo.
Ja, insgesamt 55 Milliarden Euro sollen in den gemeinsamen Rettungstopf einfließen. Wer genau wie viel zahlen soll, das ist ja noch nicht raus. Kann es dafür wirklich eine faire Lösung geben?
Nein, eine absolut faire Lösung gibt es natürlich nicht. Es gibt bestimmte Kriterien, an denen man sich orientieren sollte. Es gibt aber auch ganz andere Interessen, die darauf Einfluss nehmen. Und man muss befürchten, dass diese anderen Interessen so Einfluss nehmen, dass wir nachher etwas bekommen, was wir gar nicht haben wollen.
Die großen Banken, die haben ja eigentlich ein höheres Risiko und sollten deshalb ursprünglich mehr Geld in den gemeinsamen Topf geben. Wie logisch oder legitim ist denn eigentlich diese Grundidee?
Das ist vollkommen richtig. Es hängt nicht nur daran, dass diese großen Banken halt wesentlich mehr Bedarf haben, wenn es schief geht und dass sie tendenziell auch riskanter sind. Die Bereitschaft, viel Geld auf den Tisch zu legen, um diese großen Banken abzuwickeln, ist viel größer, als das bei kleinen Banken der Fall wäre. Das heißt also, sie werden einfach, wenn es zu Krisen kommt, sie werden auf jeden Fall den Löwenanteil der Kosten erzeugen und werden auch den Löwenanteil des Fonds im Grunde in Anspruch nehmen. Logischerweise sollten auch die großen Banken nur diesen Fonds wirklich bedienen.
Trotzdem gibt es ja jetzt einen neuen Vorschlag der EU-Finanzminister. Darin fordern sie 2 separate Töpfe bei der Abgabe. Was genau kann man sich denn darunter vorstellen?
Nein, man versucht das halt ein bisschen besser zu streuen und da kommen halt eben diese anderen Interessen mit rein. Man möchte zunächst einmal vor allem den Fonds schnell voll haben und das wird dann natürlich vor allem dann, wenn alle viel zahlen, auch die, die gar nicht davon profitieren würden, weil sie so gar nicht abgewickelt werden. Zum Zweiten ist es natürlich für die Großinstitute ganz wichtig, möglichst viel der Belastung dieser neuen Regulierung, da ist das ein Teil davon, möglichst viel dieser Belastung auch den kleinen Instituten anzulasten. Denn das eine ist natürlich schlecht, wenn man viel zahlen muss, aber wenn der Wettbewerber genauso viel zahlen muss, dann verliert dieser Nachteil wieder an Bedeutung, dann sind es am Ende die Kunden, die zahlen.
Dann die Kunden, aber gehen wir nochmal zu dem Fall, dass also ein Institut in Not gerät, kann ja durchaus auch nochmal vorkommen. Wie genau funktioniert denn dieser Mechanismus? Also wie wird das Geld denn dann aufgeteilt und ausgeschüttet?
Also so eine Bankenrettung ist natürlich immer ganz individuell jeweils zu organisieren. Meistens passiert das über Nacht, meistens übers Wochenende. Dann wird man halt eine Regelung finden müssen. Der Mechanismus, den man jetzt hat, der ist in der Abwicklung so komplex, das ist so der größte Schwachpunkt dabei, dass eine Beschreibung in dem kurzen Raum, den wir hier haben, vollkommen ausgeschlossen ist. Und das heißt vor allem aber auch eines, nämlich wenn es dann tatsächlich dazu kommt, dass der kaum umsetzbar ist in der Realität. Sie haben dann wenige Stunden Zeit und dann müssen alle möglichen Gremien zustimmen und ihre Meinung dazu äußern. Da sind ganz erhebliche Bedenken auch drin.
Also ist das dann ein zahnloses Schwert?
Wahrscheinlich nicht. In der Krise wird man dann doch irgendetwas machen. Wie gut es dann funktioniert, das ist die Frage. Und natürlich, soll jetzt viel Geld in den Topf reinkommen, das wird schon irgendjemand ziehen wollen. Und mal schauen, was dann wirklich passiert, wenn wir eine Bankenkrise haben. Dann wird man Wege finden, wie man diesen Topf dann doch mobilisiert, möglicherweise auch an den Regeln vorbei, die man vorher beschlossen hat.
Das dann also quasi der Fernausblick. Schauen wir jetzt nochmal auf die aktuelle Entwicklung. Die Kleinen, die sich ärgern, das ist unter anderem die Deutsche Sparkasse dabei, die sich da sehr lautstark geäußert hat. Worauf müssen sich denn jetzt die Banken insgesamt einstellen durch diesen Fördertopf?
Ja, also es wird natürlich teurer, Bankgeschäfte zu betreiben, weil die Banken müssen irgendwie diese Einzahlung leisten und das kann ja am Ende nur von den Kunden kommen. Das Grundprinzip sollte sein, dass natürlich die Banken, die tatsächlich systemisches Risiko darstellen und deswegen eigentlich unter diese Europäische Bankenunion fallen, dass die das auch bezahlen. Der Druck geht halt in die Richtung, dass alle bezahlen müssen, damit mehr Geld zusammenkommt und damit die großen Banken weniger belastet werden. Das ist ein geschicktes Lobbying, was da im Hintergrund getätigt wird. Es hat auch was damit zu tun, natürlich, wir sind im europäischen Kontext, dass manche Länder mehr große Banken haben und andere mehr kleine. Das heißt also, wenn die Deutschen die bisherige beabsichtigte Regelung durchsetzen können, dann würde Deutschland relativ weniger zahlen. Und wenn die neue Regelung kommt, dann würden halt die Länder mit großen Banken, Frankreich zum Beispiel, würden dann relativ weniger zahlen. Das heißt, wir haben nicht nur den Umverteilungseffekt zwischen den Banken, wir haben auch einen Umverteilungseffekt zwischen den Ländern. Und um sowas wird natürlich heftig gestritten.
Also da ein Verteilungskampf auch zwischen den Ländern, wie Sie das gerade beschrieben haben. Sie haben gesagt vorhin, das könnte am Ende zum Lasten der Kunden gehen, würde dieser Vorschlag 1:1 umgesetzt. Können Sie das vielleicht nochmal erklären?
Also zunächst mal, selbstverständlich geht das zu Lasten der Kunden, wenn ich einen solchen Fonds aufbaue. Zunächst einmal, weil die Bank ja das Geld verdienen muss, was sie in diesen Fonds einzahlt. Der Vorteil der Kunden ist, das Bankensystem wird insgesamt sicherer. Man kann sagen, dass sich das vielleicht dann insgesamt ausgleicht. Wenn es eine gute Regulierung ist, müsste der Kunde am Ende sogar profitieren davon. Aber wenn wir natürlich die kleinen Institute massiver belasten, dann werden wir im Ergebnis mehr große Institute haben. Die werden wettbewerbsfähiger gegenüber den kleinen. Und das führt wiederum dazu, dass wir einerseits höhere Bankgewinne haben. Das heißt, die größeren Banken haben mehr Wettbewerbsmacht. Das heißt, sie können mehr Geld verdienen. Und andererseits, dass das System wiederum insgesamt eigentlich instabiler wird. Denn gerade die großen Banken sind ja die, die das System destabilisieren. Das heißt also, wenn wir diesen Einzahlungsmechanismus in den Fonds falsch konstruieren, dann haben wir genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich erreichen wollen.
Heißt das nicht im Umkehrschluss dann auch, wenn man weiß, dass man sowieso gerettet wird, wenn man Mist baut, dass man vielleicht sogar noch ein höheres Risiko eingeht als ohne so einen Rettungsmechanismus?
Ganz so einfach ist es nicht an der Stelle. Dieser Fonds wird ja nur eingesetzt, wenn die Bank abgewickelt wird. Das heißt, das Management, das da die Risikoentscheidung gefällt hat, das fliegt dann schon raus. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist ein anderes. Diejenigen, die dieser Bank Geld geben, die kalkulieren natürlich die Zahlung des Fonds mit ein. Und wenn die sich dann überlegen, welchen Zins verlange ich dafür, dass ich dieser Bank Geld leihe, dann werden die Zahlungen aus dem Fonds mit eingerechnet, dann ist der Zins entsprechend niedriger. Große Banken haben massiven Refinanzierungsvorteil. Sie können sich billiger refinanzieren als kleine Banken, weil sie diese implizite Unterstützung haben. Aber wenn das Geld nicht viel kostet, du keine Risikoprämie zahlen musst oder nur eine kleine Risikoprämie zahlen musst, dann bist du bereit, größere Risiken einzugehen. Aber auf dem Weg haben wir genau den Effekt, den Sie eben beschrieben haben. Man wird leichtfertiger in der Bereitschaft, Risiken einzugehen.
Die EU-Finanzminister haben einen neuen Vorschlag zum Europäischen Abwicklungsfonds vorgelegt. Was dahinter steckt und welche Folgen und auch Risiken er mit sich bringt, darüber haben wir mit dem Bankwirtschaftsprofessor Hans-Peter Burkhoff von der Universität Hohenheim gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Burkhoff.
Bitteschön.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.